HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Als ich Bischof von Trier war, da haben wir noch nicht alles so gesehen, wie wir es jetzt sehen. Wir haben gedacht, das sind Einzelfälle.
Es sind jetzt mehr als 10 Jahre, dass der Missbrauchsskandal öffentlich wurde und die gesamte Aufarbeitung geht viel zu langsam.
Den Prozess, sich darauf einzulassen und den Weg zu gehen, ist ja auch nicht für jeden ein gangbarer Weg. Macht mürbe und lässt die Leute frustrieren und sich einfach nicht mehr mit dem Thema beschäftigen.
Wir werden als Zeugen gehört und danach erfahren wir nie wieder etwas über den Ausgang des Prozesses. Wir haben keine Möglichkeit, aktiv als Nebenkläger teilzunehmen.
Das staatliche Recht ist zu beachten bei all den Dingen, wo staatliches Recht gilt, vor allen Dingen bei Straftaten.
Die Entschädigungszahlungen sind für die Betroffenen als Anerkennung und zur Bewältigung ihres Leids ganz besonders wichtig.
Es ist letztlich nur eine aufgemotzte Anerkennungszahlung. Sie verweigern nach wie vor eine Entschädigung. Und diese Debatte werden wir jetzt führen.
Christen haben an der Seite der Schwachen zu stehen, der Verletzten, der ihrer Würde Beraubten, hat Franziskus gesagt. Ein typischer Papstsatz, der Bergoglios Selbstverständnis zutiefst entspricht. Tatsächlich waren es aber Christen, katholische Geistliche, die Kinder und Jugendliche überhaupt erst in diese Situation brachten, die sie schwach machten, die sie verletzten und die sie ihrer Würde beraubten. Die Täter, ausgerechnet jene mit einem besonders hohen moralischen Anspruch an sich selbst. Ausgerechnet sie haben Schutzbefohlene gequält, Schüler oder Messdiener in der Sakristei, im Pfarrhaus oder im Zeltlager. Lange Zeit hieß es innerhalb der katholischen Kirche, sexueller Missbrauch, das sind bedauerliche Einzelfälle. Oft waren sie nicht mal einen Aktenvermerk wert. Ein klärendes Gespräch unter Männern und der Beschuldigte wurde versetzt in die nächste Pfarrei und zu den nächsten ahnungslosen Gemeindemitgliedern. Seit 2010 aber gibt es nichts mehr zu leugnen und zu vertuschen. Betroffene machten den Missbrauch am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich und starteten damit eine Lawine. Innerhalb kurzer Zeit meldeten sich Betroffene aus etlichen Bistümern von weiteren katholischen Schulen und Einrichtungen wie den Regensburger Domspatzen. Der Druck war so gewaltig, dass die Deutsche Bischofskonferenz handeln musste. Sie gab ein Gutachten in Auftrag. Darin wurden 4,4% der Geistlichen, deren Akten überprüft worden waren, des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden. Eine epochale Zahl und eine, die nur das Hellfeld abbildet. Seither ringt die katholische Kirche, ringt der Klerus um einen Umgang mit der Schande. Hier ist HR2 Kultur, der Tag, Schuld ohne Sühne, die katholische Kirche und der Missbrauch haben wir getitelt, nach dem Ende der Herbstversammlung der katholischen Bischofskonferenz gestern in Fulda. Über deren Ergebnisse Hermann Diehl.
10 Jahre bereits arbeiten sich die deutschen katholischen Bischöfe an der Missbrauchsfrage ab. Jetzt soll es vergleichsweise schnell gehen. Schon ab dem 1. Januar 2021 sollen Betroffene Anträge stellen können. Bis zu 50.000 Euro will die katholische Kirche künftig Missbrauchsopfern als Anerkennung ihres Leids zahlen. Das wäre erheblich mehr als bislang. Bischof Georg Betzing ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
Wichtig ist uns, dass wirklich alle Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche Zugang haben zu einer einheitlichen, unabhängig gesteuerten und transparenten Lösung in diesem Bereich.
Die Bischöfe versprechen Transparenz. Ein unabhängiges Gremium soll darüber entscheiden. Wie dieses Gremium besetzt wird, das soll ein ebenfalls unabhängiger Ausschuss entscheiden.
In diesem Gremium, das unabhängige Gremium für die Vergabe der Leistungen einsetzt, in diesem Gremium werden wir auch Betroffene beteiligen.
Das klingt gut, aber nach 10 Jahren langem Ringen gehen der Betroffenenvereinigung Eckiger Tisch diese Beschlüsse nicht weit genug. Der Verein fordert höhere Zahlungen und mehr Mitsprache. Noch vor der Bischofskonferenz vor einem Jahr, sagt Betroffenensprecher Matthias Katsch, habe es gute Gespräche mit den Bischöfen gegeben. Seitdem aber nicht mehr.
Dieser Prozess ist abgerissen, den hat man beendet, bevor er richtig in Gang gekommen war, und das muss wieder aufgenommen werden. Einfach nach der Methode, das ist jetzt unser letztes Wort, Vogel friss oder stirb, so kann man nicht mit Betroffenen umgehen.
Ein Fortschritt für die Missbrauchsopfer, sie müssen sich künftig nicht mehr an das jeweilige Bistum wenden, sagt Bischof Georg Betzing.
Jetzt haben wir eine unabhängige Stelle, die in Vergleichbarkeit alle Situationen betrachtet, entscheidet und auch die Anweisung des Geldes vornimmt.
Keine konkreten Beschlüsse gab es in Fulda in der Frage der Rolle der Frauen und der Mitsprache der Laien in der Kirche. Hier gibt es sehr unterschiedliche Meinungen unter den Bischöfen. Diese seien offen angesprochen worden bei einem eigenen Studienhalbtag. Für Bischof Betzing nur ein Anfang.
Es war allen klar, diese Gespräche und diese Zeit brauchen wir, damit wir uns vergewissern, wo gibt es Gemeinsamkeiten, Unterschiede, gegebenenfalls auch konträre Positionen, die uns vor die Aufgabe stellen, diese konstruktiv miteinander anzugehen.
Übersetzt heißt das wohl etwa, das ist ein langer Weg, das Ergebnis ist offen. Der nächste Schritt auf diesem Weg ist die nächste Vollversammlung im Februar in Dresden.
Halten wir nochmal fest, Missbrauchsopfer können ab Anfang nächsten Jahres bis zu 50.000 Euro erhalten. Die Summe orientiert sich an dem, was aktuell in einem Strafverfahren von den Gerichten festgesetzt wird, wenn der Täter verurteilt wurde und danach der Richter die Höhe des Schmerzensgeldes bestimmt. Bislang erhielten Opfer sexueller Gewalt von der katholischen Kirche durchschnittlich 5.000 Euro, also ein Zehntel. Trotzdem sagen Opferverbände, der Betrag sei kleinlich. Schließlich wurden schon 6- oder 7-jährige oder noch jüngere Kinder genötigt, unter Druck gesetzt, geschlagen, gezwungen, verletzt, vergewaltigt, ihre Kinderseele getötet und ihr Leben verpfuscht. Dr. Stefan Ackermann ist Bischof von Trier und Missbrauchsbeauftragter der katholischen Kirche. Wir haben aus Termingründen vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob bis zu 50.000 Euro denn reichen, um Leid und Traumatisierung aufzuwiegen.
Man kann ja keine Antwort auf diese Frage geben, weil die materiellen Zahlungen ja das Leid überhaupt nicht aufwiegen oder irgendwie entschädigen können. Deshalb sprechen wir ja auch von Anerkennungszahlungen. Da stellt sich die Frage, was ist da eine angemessene Summe? Wir haben versucht, mit der Höhe, so wie Sie es eben auch hier richtig beschrieben haben, einen Weg jetzt zu eröffnen, der doch stärker hilft, als das bisher der Fall war. Denn es gab eine Unzufriedenheit in der Tat ja auch mit der Höhe der Zahlungen.
In Australien empfahl eine Kommission allerdings zum Beispiel Zahlungen an Missbrauchsopfer von bis zu 120.000 Euro. Das ist ja mehr als das Doppelte als in Deutschland.
In der Tat. Also wenn wir natürlich nach Australien oder in die Vereinigten Staaten von Amerika schauen, dann sind die Zahlungen ganz anders. Das war aber auch eine Frage, wie geht das in unserem System, auch mit dem Rechtsempfinden und den Prozeduren, die wir haben, einen Wert zu finden, der jetzt auch sich bewegt in dem Rahmen, wie zum Beispiel jetzt im außerkirchlichen Bereich, im staatlichen Bereich Schmerzensgeldzahlungen zugesprochen werden. Klar, wenn Sie auf andere Systeme, auch Rechtssysteme schauen, Australien, USA, dann sind da massive Differenzen, das ist völlig klar. Bei uns ist aber eine andere Kultur.
Nun ist diese Summe allerdings sehr viel weniger, als die Bischöfe noch letzten Herbst in Aussicht stellten. Sie hatten eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, einen Vorschlag zu machen für die Entschädigung der Missbrauchsopfer. Und es war ein großer Auftritt. Sie, Bischof Ackermann, Seite an Seite mit Matthias Katsch vom Eckigen Tisch, mit dem wir nachher noch sprechen werden, also der Stimme der Opfer, die Bildsprache, Versöhnung ist zum Greifen nah. Und damals stellten Sie beide also zusammen gestufte Summen vor, zwischen 40 und 400.000 Euro als ein Modell oder pauschal 300.000 Euro. Warum ist das jetzt so ungleich viel weniger?
Es war so, dass wir im Nachgang zu der großen Studie, die wir ja in Auftrag gegeben hatten, die sogenannte MHG-Studie, auch dieses Thema angeschaut haben. Und wir haben nach MHG ganz deutlich gesagt, wir wollen das nicht bloß kirchenintern regeln. Wir brauchen Expertenwissen von außerhalb, auch Betroffenen-Expertise. Herr Katsch war ja mit in der Arbeitsgruppe, die dann auch einen Vorschlag erstellt hat. Und die Arbeitsgruppe war völlig frei und unabhängig und hat dann ein Verfahren beschrieben und auch diese Summen genannt. Dann haben wir gesagt, wir wollen auf der Grundlage dieses Vorschlags jetzt das Verfahren erneuern. Das haben wir getan. Wenn man das anschaut, dann wird man sehen, dass wir sehr viele Elemente dieses Vorschlags übernommen haben. abgesehen jetzt von den hohen Summen. Aber das, wie gesagt, war ein Vorschlag der Arbeitsgruppe und der Arbeitsgruppe war auch klar, ich meine, Sie können Herrn Katsch auch nochmal fragen, das war ihm ja auch klar, über die Summen wird noch zu sprechen sein.
Die Internetseite katholisch.de schreibt, Sie hätten nach dem Auftritt Post bekommen von Georg Kestel, Generalvikar von Bamberg, der Ihnen geschrieben haben soll, diese Summe in den Raum zu stellen, habe in der Öffentlichkeit, Zitat, absolut voreilig, extrem verkürzt und tendenziös einseitig den Eindruck hinterlassen, sechsstellige Summen seien realistisch, wohingegen die Bischofsinstanzen, nochmal Zitat, mit größter Sicherheit kritisch, wenn nicht sogar total ablehnend dazu stünden. Mussten Sie zurückrudern?
Na, ich stehe ganz zu dem Weg, den wir eingeschlagen haben, so schwierig der auch war und so sehr es natürlich auch stimmt, dass damit Erwartungen geweckt worden sind, die wir jetzt so nicht erfüllen. Aber ich muss sagen, wir hatten uns zu diesem Verfahren entschieden. Da sind verschiedene Workshops, da sind Betroffene, da sind Fachexperten von außerhalb. Die dürfen uns einen Vorschlag machen. Der wird nicht vorher zensiert, der wird auch nicht angeschaut, ob das jetzt kommunikativ gut oder schlecht ist, sondern wir nehmen den entgegen, wir machen den öffentlich und dann hat man eine öffentliche Debatte.
Es gibt Beobachter, die sagen, die katholische Kirche schrecke vor höheren Summen zurück, weil sie Angst hätte, dafür müsste die Kirchensteuer angerührt werden. Der Zentralrat der Katholiken zum Beispiel warnt für schwerste Verfehlungen. Das Klerus könne nicht das Kirchenvolk in Mithaftung genommen werden, sonst drohe eine Austrittswelle. Wird es das denn in Mithaftung genommen?
Jetzt in dem Verfahren, was wir beschlossen haben, müssen natürlich die Bistümer sehen, wie sie diese Anerkennungszahlungen finanzieren. Das war ja bisher auch schon der Fall. Wir haben ja ein System, das bereits seit 10 Jahren läuft. Das wird jetzt dann eben verändert. Ich finde richtig, und wir machen das zum Beispiel im Bistum Trier auch so, dass wir sagen, wir nehmen Mittel des bischöflichen Stuhles und nicht Mittel der Kirchensteuer. Weil das ein sensibles Feld ist, völlig klar, ich habe da großes Verständnis. Aber da sollen die Bistümer dann sozusagen jetzt auch selber entscheiden, welche Mittel, welche Vermögen, die sie haben, dafür dann herangezogen wird, um diese Summen zu zahlen.
Unterm Strich, 10 Jahre hat das jetzt gedauert, seitdem die Canisius-Fälle öffentlich wurden. Warum dauert das alles unendlich lang?
Weil wir, und wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt nicht nur die katholische Kirche, sondern ich meine das auch gesamtgesellschaftlich, in diesem Feld in einem gewaltigen Lernprozess stehen. Da hat sich viel verändert, das kommt auch weiter, aber es ist wirklich vor allen Dingen für die Betroffenen ein sehr schmerzlicher Prozess. Und ich verstehe, dass natürlich deren Eindruck ist, das geht alles viel zu langsam. Aber wie gesagt, es geht weiter voran, wir sehen neue Dinge, es gibt eine ganz andere Sensibilität und Sprachfähigkeit für das Thema und darüber bin ich auch dankbar.
Zahlungen sind das eine, wenn Sie die Betroffenen ansprechen, was viele von denen sich ja auch wünschen, ist, dass sie gehört werden, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden und zwar nicht nur die unmittelbaren Täter, sondern auch das Umfeld, das tausendfach Übergriffe gedeckt hat. Viele derjenigen, die heute Bischöfe sind, hatten seinerzeit Personalverantwortung als Generalvikar oder Weihbischof zum Beispiel. Bei Ihnen sind ja dann diese Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch eingegangen. Sie haben diese an den Bischof weitergegeben, weil das eben Chefsache war. Und noch immer ist da keiner, der von sich aus sagt, ich nehme die Verantwortung auf mich. Wann wird es Rücktritte geben?
Also sehr viele derjenigen, die in der Vergangenheit Verantwortung getragen haben, sind ja nicht mehr im Amt oder sind bereits verstorben. Das betrifft ja die allergrößte Zahl der Fälle. Das ist ja auch schmerzlich für Betroffene. Und ich bin dankbar, dass Sie den Punkt nochmal ansprechen, dass sich das nicht nur auf die Frage der Zahlungen fokussiert, sondern zu sprechen, Gehör zu finden, zu schauen, wie ist das vonstatten gegangen in dem möglicherweise auch unheilvollen Zusammenspiel von Meldungen vor Ort, Behörden, also bischöfliche Behörden, die Verantwortung getragen haben. Vorher gab es keine Kenntnis, die niedergelegt worden ist in Akten. Oder es sind Akten gewesen, die hat man vernichtet. Das ist auch vorgekommen, aber vieles hat keinen Eingang gefunden, weil es auch ein Schweigekartell gab an vielen Stellen. Und das jetzt zu bearbeiten und da weiterzukommen, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann wird man auch sehen, also wie ist die Verantwortung gewesen und wo man klar sagen kann, hier ist Verantwortung auch fahrlässig nicht gut wahrgenommen worden oder es Menschen, die heute in Verantwortung stehen, genießen nicht mehr das Vertrauen für diese Aufgabe. Da wird es sicher dann Konsequenzen noch geben.
Kirche hat den Auftrag, den Menschen zu dienen, für die Schwächsten da zu sein, ihnen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Stattdessen haben Geistliche die Arg- und Wehrlosigkeit von Minderjährigen ausgenutzt, sie gedemütigt, gequält, missbraucht, vergewaltigt. Wie bringen Sie persönlich das mit Ihrem Bild von Kirche zusammen?
Also, dass die Kirche nicht nur eine Kirche von Heiligen ist, sondern auch von Sündern und das heißt auch von Verbrechern. Das habe ich zwar vorher gewusst, ja, das ist ja eine Erfahrung der Theologie und der Kirchengeschichte insgesamt. Aber ich gebe zu, dass diese Art, diese Dimension auch von Gewalt und Verbrechen und Ausnutzen von Vertrauen, das ist es ja sozusagen zunächst einmal auch, damit beginnt ja alles, dass mich das erschüttert hat und immer wieder auch erschüttert. Insofern hat das auch mein Kirchenbild geprägt jetzt.
Bischof Dr. Stefan Ackermann, er ist der Missbrauchsbeauftragte der katholischen Kirche und Bischof von Trier. Spätestens seit den 90er Jahren wussten auch deutsche Bischöfe, dass es Kindesmissbrauch durch Priester in ihren Diözesen gibt. Es brauchte dann aber noch mal 20 Jahre, bis Betroffene 2010 die weitere Geschichte mutig in Gang brachten. Wir sagten es eingangs, die Enthüllungen über sexuelle Gewalt am Canisius-Kolleg, einem katholischen Gymnasium in Berlin. Damals suchten drei ehemalige Schüler 30 Jahre nach den Vorfällen den aktuellen Schulleiter auf, den Jesuitenpater Klaus Mertes, und der glaubte ihnen. Mertes schrieb einen Brief an hunderte ehemalige Schüler, entschuldigte sich und bat Betroffene, sich zu melden. Einer dieser drei, die den Mut fassten, war Matthias Katsch. Wir haben ihn im ersten Beitrag schon kurz gehört. Er ist Managementtrainer, außerdem Mitbegründer und Sprecher der Initiative Eckiger Tisch zur Aufdeckung von Missbrauch in der katholischen Kirche. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Katsch, Sie haben gehört, was Ihr Vorredner Bischof Ackermann gesagt hat. Anerkennungszahlungen von bis zu 50.000 Euro. Sie hingegen sprechen da von einer Finte. Was meinen Sie?
Naja, es geht in der öffentlichen Debatte immer hin und her zwischen Anerkennung und Entschädigung. Und wenn man da nicht genau auf die Begriffe achtet, dann könnte man das miteinander verwechseln. Es geht nicht nur einfach um unterschiedlich hohe Summen, sondern es geht um zwei völlig verschiedene Dinge. Anerkennung bedeutet, ich anerkenne, dass dir was Schlimmes passiert ist, ich bin aber nicht dafür verantwortlich. Entschädigung zahle ich dann, wenn ich anerkenne, dass ich bzw. die Institution, die ich vertrete, Schuld haben an diesem Leid. Und das markiert den entscheidenden Unterschied sprachlich zwischen diesen beiden Begriffen. Und das ist das, was wir vorwerfen den Bischöfen, dass sie zwischen Fulda 2019 und Fulda 2020 an dieser Stelle zurückgerudert sind und jetzt wieder von Anerkennung sprechen und den Begriff Entschädigung und damit auch Schuld und Verantwortungsübernahme vermeiden. Und im Übrigen, die Anerkennung der Tat ist das eine und ein Schmerzensgeld für die Tat ist das eine. Die Folgen im Leben der Betroffenen, die biografischen Verwüstungen, die viele Menschen erlitten haben und unter denen sie bis heute leiden, die wären Teil einer von uns vorgeschlagenen Entschädigungsregelung gewesen, eines Schmerzensgeldes. Und das hat man vermieden.
Was glauben Sie denn, warum? Nicht. Warum fallen denn die Bischöfe hinter Erreichtes zurück?
Ich denke, es geht ums Geld. Ganz viel Widerstand kam aus dem Mittelbau der Kirche. Sie haben es erwähnt, die Generalvikare haben Aufstand geprobt. Andere Institutionen, andere Kirchen, andere Verbände haben ihren Kollegen, den Bischöfen, signalisiert, ihr seid verrückt, wenn ihr freiwillig Verantwortung übernehmt und Schuld akzeptiert und damit eben Entschädigungen auslöst. Ihr verpflichtet uns, daran Ähnliches zu tun in der Zukunft. Und so hat man sich auf das zurückgezogen, was man meinte, sich leisten zu können. Nicht das, was angemessen für die Opfer gewesen wäre.
Und das haben Sie jetzt so zu akzeptieren oder gibt es da Handlungsmöglichkeiten als Opfervertreter?
Ja, wir haben ja keine Macht. Was sollen wir denn tun? Das ist tatsächlich so. Ich greife den Gedanken auf von Bischof Ackermann, dass wir hier nicht in Amerika sind. Wir haben in Deutschland eine Rechtskultur, die tatsächlich die Verantwortung der Institutionen minimiert, die davon ausgeht, dass nur Einzelne schuldig sein können und keine Verbände oder Organisationen oder Unternehmen. Und das führt dazu, dass wir praktisch auch keine Rechtsmittel haben. Abgesehen davon ist im Zweifelsfall in Deutschland immer alles verjährt. Ich kenne keinen verantwortlichen Unternehmensführer. Ich kenne aber auch eben keinen Bischof oder keinen Provinzial, der jemals belangt worden wäre für dieses System des Vertuschens und des Verdunkelns, für dieses Schweigekartell, wie Bischof Ackermann das gerade genannt hat. Und dementsprechend haben wir keine rechtlichen Möglichkeiten. Wir müssten Neuland betreten, wenn wir das versuchen würden. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir jetzt über diese Frage mit der Öffentlichkeit ins Gespräch kommen und mit der Politik. Die hat sich das jetzt lange genug angeguckt, dieses Ringen zwischen den Opfern und der Institution. Und es wird Zeit, dass sie sich in dieses Spiel jetzt einmischt.
Sie sagen, Sie erleben die Politik als die große Abwesende. Inwiefern?
Ja, sie hat 2010 einen runden Tisch ins Leben gerufen. Sie hat dort die Fragen nach Aufarbeitung und Entschädigung nicht gelöst, sondern nur gestellt. Und guckt jetzt seitdem zu, wie wir versuchen, diese Institution dazu zu kriegen, unabhängige Aufarbeitung zuzulassen und den Opfern eine angemessene Entschädigung zukommen zu lassen. Und hält sich aus dieser Debatte raus. Über die Gründe mag man spekulieren. Ich glaube, das hat auch zu tun damit, dass man in der Politik gedacht hat, man darf der Kirche nicht auf die Füße treten. Man ist mit der Kirche in vielerlei Hinsicht verbandelt, ein wichtiger Player im Sozialwesen. Das geht jetzt nicht mehr. Ich finde, es ist hohe Zeit, dass das Parlament sich einschaltet und eine Debatte darüber führt, ob wir wirklich diesen ungleichen Kampf so enden lassen wollen und damit ja auch das Signal setzen, dass die Macht der Institution über die Ohnmacht der Opfer siegt.
Aber diese Institutionen, nämlich die Bistümer, die sollen nun jede Diözese für sich die personelle Aufarbeitung vorantreiben. Sprich, es sollen nun auch die Klarnamen der Vertuscher und Unterstützer womöglich in Abschlussberichten genannt werden. Das ist jedenfalls im Falle des Bistums Limburg schon so geschehen. Was erhoffen Sie sich davon?
Naja, das Problem ist, gerade dieser Abschlussbericht zeigt es, wie auch der Bericht in Köln, der noch nicht veröffentlicht wurde, da wir keine gesetzliche Grundlage für diese Aufarbeitungsprojekte haben, kommt uns im Zweifelsfalle der Datenschutz oder der Persönlichkeitsschutz auch von Beschuldigten in die Quere. Das heißt, der Abschlussbericht in Limburg ist veröffentlicht worden ohne Klarnamen und der Bericht in Köln wird gar nicht veröffentlicht, weil da offensichtlich der eine Erzbischof den anderen Erzbischof mit Klage gedroht hat, wenn sein Name da erscheint. Das heißt, dieser Versuch, guten Willen zu zeigen und die Akten irgendwie zugänglich zu machen, ist auch zum Scheitern verurteilt, wenn wir dann an die Grenzen dessen stoßen, was man ohne gesetzliche Regelung in diesem Feld tun kann. Wir haben ein Problem in Deutschland, historisch gewordenes Unrecht aufzuarbeiten. Wir haben kein Instrumentarium dafür. Und hier ist tatsächlich der Bundestag gefordert, sich zu überlegen, was für eine Lösung das Parlament für dieses Problem vorsieht. Und die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wahrheitskommission ein Stichwort, Begleitung der Aufarbeitung durch einen Untersuchungsausschuss etc. Das wird man dann eben diskutieren müssen. Aber ich fürchte, der Weg, den wir jetzt seit 10 Jahren versuchen einzuschlagen, der wird nicht zum Erfolg führen.
Das heißt, Sie erwarten von der Kirche nicht mehr so viel und wenden sich jetzt einer anderen Institution Hilfe suchen zu?
Das könnten Sie so formulieren. Ich habe von der Kirche eigentlich immer wenig erwartet, weil das verlangt ist. Die Institution, die schuldig geworden ist, die den ganzen Schaden angerichtet hat, die soll jetzt quasi selbst das auch aufklären. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Insofern, es geht nur, wenn die Gesellschaft, wenn die Politik sich einmischen. Wir können es nicht dem Journalismus überlassen, die Skandale immer nur einzeln aufzudecken, sondern hier ist jetzt tatsächlich Aufarbeitung und Aufklärung gefordert, wie wir das in anderen Ländern mit Untersuchungskommissionen, Royal Commissions und Wahrheitskommissionen ja auch schon gesehen haben.
Matthias Katsch, Mitbegründer und Sprecher der Initiative Eckiger Tisch. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, Schuld ohne Sühne, die katholische Kirche und der Missbrauch haben wir getitelt. Die Kirche steht wahrscheinlich schon in der Kritik, seit es sie gibt. Besonders heftig attackierte sie Oskar Panizza, Schriftsteller und Psychiater im wilhelminischen Deutschland. Ein Auszug aus einer seiner Streitschriften. Hier geht es um Jesu Mutter.
Keine christliche Göttin, die Dreieinigkeit nicht ausgeschlossen, hat eine so rasche und glänzende Siegeslaufbahn genommen wie die Maria. Was habt ihr Papisten nicht alles aus dieser simplen Jüdin gemacht? an ihr herumgezerrt, sie geputzt, geziert, behangen, parfümiert, bis aus ihr die große Herrscherin im Himmel, die nicht zu umgehende Mittlerin, der große Unterrock der katholischen Kirche wurde, unter dem euch so wohl ist. Eure Religion ist eine Unterrock-Religion. Und nun gibt es bald keine Grenzen mehr. Unbefleckte Taube wird sie jetzt genannt, Kleinod der Welt, unauslöschliche Lampe, Gefäß des Unerfasslichen, wegen welcher die Engel Reigen tanzen, die Erzengel aufspringen, furchtbare Hymnen austönend. Wir befinden uns im Orient, freilich, aber die katholische Kirche befand sich stets im Orient. Ihre schwülstigen Gebärakte und brünstigen Sinnlichkeiten, mit denen sie die einfachen Christuslehren ausstaffierte, sind alles orientalische Arbeit. Unser nordischer Sinn ist zu einfach und zu empfindlich für diese Sorte Religion. Und die Päpste wollen nicht begreifen, dass wir diesem pornografischen Kultus keinen Geschmack abgewinnen können. So wenig wir begreifen, dass man in den Händen fast jedes welschen Priesters gemeine Fotografien findet.
Oskar Panizza, der deutsche Michel und der römische Papst. Eben hörten wir, dass Matthias Katsch sagt, wir fühlen uns von der Politik als Opfer nicht ausreichend unterstützt. Ganz untätig war die Politik allerdings nicht. Sie hat den Kirchen über den runden Tisch aufgegeben, dass sie sich mit ihren Opfern um eine angemessene Entschädigung bemüht. Das ist geschehen, vielleicht unter einer anderen Wortwahl und auch über die Angemessenheit lässt sich streiten, aber die Zahlungen an sich wird es geben. Die Politik darf aber an dieser Stelle nicht Halt machen, sich zurückziehen und von der Seitenlinie aus darauf warten, wie die Partie weitergeht, sagt Katsch. Denn dann komme das Ungleichgewicht wieder voll zum Tragen. Die Machtasymmetrie zwischen Opfern und der Organisation der Täter. Ausgleich schaffen soll der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, über dessen Rolle und Selbstverständnis Asuma Satter.
Johannes Wilhelm Röhrig sitzt immer noch zwischen den Stühlen. Denn er soll dafür sorgen, dass der Missbrauchsskandal aufgearbeitet wird und befindet sich als Beauftragter der Bundesregierung irgendwo zwischen Politik, Kirche und den Betroffenen. Eine schwierige Position, wie er selbst weiß.
Also ich glaube nicht, dass ich allen Seiten gerecht werde. Und es gibt ja auch Kritik von allen Seiten, mit denen ich mich auseinandersetzen muss.
Diese Kritik kommt in erster Linie von Betroffenen. Sie finden den Aufarbeitungsprozess der Kirche zu langsam und das ist Röhrig vollkommen bewusst.
Ich kann auch jeden Betroffenen gut verstehen, der sagt, das ist alles viel zu zögerlich und weil es so lange dauert, glauben wir gar nicht, dass die katholische Kirche wirklich an einer ernsthaften und umfassenden Aufarbeitung interessiert ist. Aber ich möchte halt unterstützen, dass es überhaupt vorangeht.
Das tut es, wenn auch nur in kleinen Etappen. Im April hatten sich Röhrig und die katholischen Bischöfe auf gemeinsame Standards für die Aufarbeitung geeinigt. In Zukunft soll es in allen 27 Bistümern unabhängige Kommissionen geben, die sich mit den Missbrauchsfällen beschäftigen. Aus Sicht der Kirche ein großer Schritt, sagt auch Prälat Jüsten aus dem katholischen Büro in Berlin.
Gleichwohl ist es ein mühsamer Prozess, weil es dauert immer sehr, sehr lange, bis eine so Riesenorganisation alle mit ins Boot haben. Also es gibt schon noch viele Aufgaben, aber es ist auch schon ein sehr großer Weg zurückgelegt.
So geduldig wie die Kirche zeigt sich auch Röhrig. Er vermittelt und moderiert eher, als dass er Druck macht. Dabei lastet der Druck umso schwerer auf seinen eigenen Schultern. Denn Röhrig ist nicht nur für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in den Kirchen zuständig, sondern auch in allen anderen Teilen der Gesellschaft.
Da schauen jetzt alle zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr genau hin, wie das gelingt mit der Aufarbeitung in dem katholischen Bereich. Und natürlich sollte das dann auch ein Best Practice sein für die anderen Institutionen.
Wie zum Beispiel Sportvereine und Schulen. Röhrig appelliert an das Interesse der Bundestagsabgeordneten. Gegenüber der Politik findet er deutliche Worte, wirft ihr sogar Versagen vor. Hier moderiert er nicht, hier macht er Druck.
Jahrzehnte des Vertuschens, Verheimlichens und Verzögerns durch die Kirche, da kann die Justiz nun in den allermeisten Fällen nichts mehr ausrichten. Ermittler in ganz Deutschland bekamen im vergangenen Jahr zwar tatsächlich große Mengen an Akten von den Kirchen, aber die Masse täuscht. Eine Oberstaatsanwältin in Berlin berichtete, da seien Fälle dabei gewesen von Männern Jahrgang 1888. Da brauche man keine Ermittlungen mehr einzuleiten. Die Missbrauchsstudie von 2018 kam kommt zu dem Schluss, dass es im Schnitt 22 Jahre dauerte, bis ein kirchenrechtliches Verfahren eingeleitet wurde. Nicht nur, weil die Kirche blockierte, auch weil Betroffene sich dem Albtraum nicht nochmal stellen wollten, weil sie sich schämten, nicht an die Öffentlichkeit wollten, weil sie sich nicht trauten und dachten, ihnen würde sowieso keiner glauben. Wie finden Betroffene mit dieser Verjährung ihren Umgang und vor allen Dingen damit, dass Missbrauch bekannter Täter immer weitergeht? Das beschreibt der Film Gelobt sei Jesus Christus von François Ozon von 2019.
Je découvre il y a un mois par hasard que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon comme avant. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants?
Alexandre, die Hauptperson in François Ozons Film, entdeckt zufällig, dass Pater Prénat sich wieder in Lyon aufhält, wie früher. Und er fragt sich, warum der Priester, der ihn 30 Jahre zuvor missbraucht hatte, immer noch mit Kindern zusammen sein darf. So beginnt der Film und so hat auch in der Realität die mühsame Aufarbeitung eines der größten Missbrauchsskandale der katholischen Kirche in Frankreich begonnen. Pater Prénat hat sich in den 80er Jahren in der Diözese Lyon an mehreren Dutzend Knaben vergangen. Erst viel später taten sich einige Opfer zusammen und wagten sich an die Öffentlichkeit. Und trotzdem, und obwohl Bernard Prénat vollgeständig war, wurde er noch bis 2015 in der Kinderbetreuung eingesetzt. Mittlerweile hat sich aber doch einiges getan. Dem pädophilen Serientäter wurde, wenn auch mit großer Verspätung, die Priesterwürde entzogen. Und Kardinal Barbarin, der die Verbrechen nicht zur Anzeige gebracht hatte, wurde im März wegen Vertuschung zu 6 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Der Film von François Ozon kam 2 Wochen vor Barbarins Verurteilung in die Kinos. Der Regisseur berichtet von außerordentlichen Verschleierungsmaßnahmen während der Dreharbeiten. Die Kirche sollte möglichst keinen Wind davon bekommen. Es war auch schwierig, Produktionspartner zu finden. Und dann klagten Prénat und eine Mitarbeiterin der Diözese noch gegen die Verwendung ihrer Namen. Vergeblich. Der Film stieß auf ein großes Interesse. Nach 3 Wochen hatten ihn bereits fast 700.000 Menschen gesehen. Nicht gerade Blockbuster-Dimensionen, aber für einen so komplexen Film schon beachtlich. Und vor allem die Zuschauer zeigten sich sehr beeindruckt. François Ozon berichtet von einer Vorstellung in Lyon, der Stadt, in der die Ereignisse sich abgespielt hatten. Das war sehr bewegend. Und zugleich merkte man den Anwesenden die innere Spannung an. Und es waren ja auch etliche Opfer da mit Eltern und Kindern. Das war wirklich ein starkes Erlebnis für mich. So berichten es auch Missbrauchsopfer selbst, die sich den Film angesehen haben. Die Angst muss jetzt die Seite wechseln. Nicht mehr die Opfer müssen Angst haben zu reden, sondern die Täter müssen sich fürchten vor der öffentlichen Entlarvung. Sie haben lange genug ihre Macht gegenüber den Kindern ausnutzen können. Das ist jetzt nicht mehr möglich. François Ozon, dem es nicht auf eine Abrechnung mit der katholischen Kirche, sondern auf die Darstellung der inneren Konflikte der Akteure ankam, hat sich den Film auch mit etlichen französischen Bischöfen angesehen. Und die Reaktionen waren meistens positiv. Die Filmfiguren haben mich wirklich berührt, sagt der Erzbischof von Straßburg, Luc Ravel. Ich habe ja auch mit etlichen Missbrauchsopfern gesprochen und da habe ich viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Die Protagonisten finde ich sehr realistisch gezeichnet. Die französische Kirche ist nicht mehr dieselbe wie vor dem Missbrauchsskandal von Lyon. Und der Film von François Ozon hat daran durchaus einen Anteil.
Martin Bohne über den Film Gelobt sei Jesus Christus. Nach der Premiere gab die katholische Kirche in Frankreich eine Pressekonferenz und da sagte der eben schon erwähnte frühere Erzbischof von Lyon, Barbarin, Gott sei Dank seien alle Geschehnisse bereits verjährt. Er entschuldigte sich dafür später, aber der Satz lässt tief blicken. Aus ihm spricht die Erleichterung, dass die Täter ja nochmal davongekommen sind. Ozon selbst regte an diesem Satz aber auch auf, dass der Kardinal so getan habe, als sei es Gottes Wille, dass sexueller Missbrauch nach einer festgelegten Frist verjährt. Über dieses Selbstverständnis von katholischen Kirchenvertretern wollen wir sprechen und auch über Strukturen und Klima, die Kindesmissbrauch ermöglicht haben, mit Lothar Bauer-Ochse aus der hr-Kirchenredaktion. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Bauer-Ochse, der Klerus, das sind ausschließlich Männer, kann man sagen. Dieses Männerbündische, dieser Chorgeist hat sexuellen Missbrauch überhaupt erst möglich gemacht.
Ja, ich glaube, man kann in diesem Fall immer nicht nur von einer einzelnen Ursache sprechen. Das ist ja immer ein komplexes Bündel. Und diese MHG-Studie 2018, die hat ja auch viele Facetten zusammengetragen, unter anderem den Klerikalismus, also auch diese besondere Stellung der Priester, den Zölibat, die unreflektierte Sexualität, die oft damit einhergeht. Ich glaube, dieses Männerbündische, das spielt vor allem eine Rolle bei dem Aspekt Vertuschung. Das ist ja genau das, was Bischof Ackermann eben dieses Schweigekartell genannt hat. Da hackt keine Krähe der anderen ein Auge aus. Und gerade im Umgang mit den bekannt gewordenen Missbrauchsfällen hat sicher dieser männerbündische Charakter der katholischen Priesterschaft dafür gesorgt, dass vieles unter der Decke blieb und nie die Täter wirklich behaftet wurden.
System Männerkirche, dem liegt ja außerdem auch noch ein Priesterbild zugrunde. Durch den Zölibat gibt es eine herausgehobene Stellung gegenüber dem Laien, ein Machtgefälle, denn der Priester ist von Gott berufen. Es gibt also eine klare Hierarchie und womöglich ein elitäres, klerikales Bewusstsein. Begünstigt das sexuellen Missbrauch?
Eindeutig, gerade dieses Machtgefälle. Also sexuelle Gewalt ist eigentlich immer Missbrauch von Gewalt. Das gilt in allen Fällen, ob es in der Familie ist, in der Schule, im Verein oder eben auch in der Kirche. In der Kirche kommt dazu, dass es eben so ein subtiler Machtmissbrauch ist. Priester sind ja immer im Grunde Vertrauenspersonen gewesen. An die wendet man sich, wenn man Nöte hat. Das sind unhinterfragte Respektspersonen gewesen. Und all diese Faktoren, ja, es gilt eben wieder, sie führen nicht zum Missbrauch, aber sie begünstigen, beziehungsweise sie ziehen Täter an oder sie geben Tätern einen Spielraum. Gerade der Zölibat, das Zölibat ist eben attraktiv oft für Männer mit einem ungeklärten Verhältnis zu ihrer Sexualität, weil sie denken, ja, Zölibat spielt es ja keine Rolle. Oder die Männergesellschaft der Priester ist eben oft attraktiv eben für Männer mit einer ungeklärten homosexuellen Neigung.
Und das ist dann auch der Unterschied zu anderen Tatorten, denn sexuellen Missbrauch gibt es und gab es ja nicht nur in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen, Sportvereinen, Schulen, Internaten, aber hier unterscheiden die sich dann.
Ja, das ist durchaus der Fall. Das ist ja das, was Klaus Mertes als Rektor des Canisius-Kolleges damals so den typisch katholischen Geschmack des Missbrauchs genannt hat. Das fällt zum Beispiel gerade im Vergleich zur evangelischen Kirche auf. Da gibt es auch Missbrauchsfälle, die werden auch untersucht und aufgearbeitet. Aber da gibt es tatsächlich signifikant andere Faktoren. Da ist es eher eine zu libertäre Einstellung zur Sexualität, gerade in den 60er und 70er Jahren. Die Hamburger evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs, die ja für die evangelische Kirche Sprecherin des Beauftragtenrates ist und die in ihrer Nordkirche einen großen Missbrauchsfall aufzuarbeiten hatte, die hat so gesagt, damals war so eine Kultur der Grenzenlosigkeit und daher auch die Missachtung von Grenzen, die man eigentlich nicht missachten darf. Da sind eben die Fälle durchaus anders gelagert, was aber nicht heißt, dass sie für die Opfer eben genauso traumatisch, genauso zerstörend und verletzend sind.
Es gibt Aktenordner, zum Beispiel von der Frauenorganisation KfD, da steht in den 80er Jahren genau das drin, was heute auch noch notiert wird. Reformbemühungen, seit 50 Jahren immer dieselben. Frauen in der Kirche, Mitbestimmung von Laien, die Freigabe des Zölibats. Viele Ehrenamtliche haben geglaubt, sie könnten etwas bewirken, haben sich jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang verkämpft, ziehen sich jetzt zurück und sagen, mit dieser Kirche können wir uns spätestens seit den Missbrauchsfällen nicht mehr identifizieren. Wie groß sind Ausmaß und Schaden dieses Rückzugs?
Ja, das kann man eigentlich gerade in diesen Wochen studieren. Wenn wir 25 Jahre zurückgehen, vom September bis November 95 war damals dieses Kirchenvolksbegehren, wo Unterschriften gesammelt wurden, wo 1,8 Millionen Katholikinnen und Katholiken mit ihrer Unterschrift für Reform in der katholischen Kirche eingestanden sind. Das hatte seinen Ursprung in Österreich und der Anlass waren auch damals Missbrauchsvorwürfe gegen den Wiener Kardinal Grohr. Das heißt, wir haben schon vor 25 Jahren einen Zusammenhang von Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und der Forderung nach radikalen Veränderungen in der katholischen Kirche, weil man schon damals gemerkt hat, das ist ein System, das ist nicht ein Einzeltäter, das sind nicht Einzelfälle. Aber es ist eben in den all den Jahren eigentlich nichts passiert. Dann 2018 nach der großen Studie, immerhin haben die Bischöfe tatsächlich auch gesagt, ja, es ist was zu tun, es muss Reformen geben. Man hat gesehen, Maria 2.0, da sind wieder die Frauen aufgestanden, haben gesagt, es reicht uns und wenn es sich nicht ändert, dann bestreiken wir die Kirche. Da ist also wieder neue Dynamik reingekommen, immer sozusagen ausgelöst durch Fälle sexuellen Missbrauchs.
Es sind ja nicht nur die Ehrenamtlichen, die den Kirchen fehlen. Die Austrittszahlen sind auf einem Allzeithoch. Eine 250.000 Kirchenaustritte sprechen eigentlich für sich. Wie steht das um die Glaubwürdigkeit der Kirche, wenn selbst die eigenen Gefolgsleute in Scharen abspringen?
Ja, das ist wirklich eine dramatische Situation. Der Limburger Bischof Betzing hat gerade jetzt in diesen Tagen von einer kolossalen Krise gesprochen. Manche Beobachter sprechen von einer Kernschmelze. Es sind wirklich die Treuesten, die Engagiertesten, die sich jahrzehntelang eingebracht haben, die jetzt der Kirche im Grunde den Rücken kehren. Dieser synodale Weg, der Reformprozess, der jetzt von Bischöfen und Laien läuft, ist im Grunde ein respektables Projekt. Aber gegenwärtig habe ich den Eindruck, dass das noch nicht wirklich ein befreiender Durchbruch ist. Vor allem, weil eben ja gerade auch aus Rom immer mehr wieder Hindernisse, Hürden aufgestellt werden, sodass ich den Eindruck habe, viele denken, es wird sich am Ende doch nicht richtig was bewegen.
Lothar Bauer-Ochse aus der hr-Kirchenredaktion, vielen Dank. Die katholische Kirche repräsentiert nur noch gut ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Viele in der Gesellschaft haben sich abgewendet oder können mit Kirche sowieso nichts anfangen. Anders seinerzeit Oskar Panizza, der sich regelrecht an der Kirche abarbeitete. Da war noch richtig Emotion. Zum Beispiel in seinem satirischen Drama Das Liebeskonzil von 1894. Eine beispiellose antikatholische Groteske, die dem Schriftsteller sogar ein Jahr Gefängnis einbrachte. An dieser Stelle jetzt. Jetzt geht es um das Zölibat.
Das Zölibat ist eine der miserabelsten Leistungen, die das Christentum gezeitigt. Einer der unglücklichsten Gedanken, die je in eines Menschen Hirn entstanden. Mit Recht weiß man nie, heißt es der, die oder das Zölibat. Es ist weder männlich noch weiblich, es ist ein grässliches Neutrum. Ursprünglich zugegeben, aus einer idealen Forderung entsprungen, hat es in seinen Folgen Millionen von Menschen unglücklich gemacht, zerrüttet, degeneriert, zertreten. Der wahre Charakter der katholischen Kirche kam damals schon zum Vorschein. Benedikt VIII. Beschuldigte auf der Synode zu Pavia zwischen 1014 und 1024 die Geistlichen vor allem deshalb, dass sie nicht geheim, sondern öffentlich und mit Aufsehen mit Frauen Umgang hätten. Und zur Zeit Josef II. Galt dann später allgemein der Grundsatz für und Ratschlag an die katholische Geistlichkeit Österreichs, wenn nicht heilig, dann doch heimlich. Bald hatte aber die Unzucht am päpstlichen Hofe selbst unglaubliche Dimensionen angenommen und wie es bei den Herren Dunkelmännern Sitte, das Knabengeschlecht stand ihnen näher als das Weibergeschlecht. Und da nur die Weiberehe verboten war, die Verbindung zwischen einem Pfaffen und einem Knaben aber überhaupt nicht, weder als legal noch illegal in ihrem Kodex vorgesehen war, so ertrugen die römischen Priester das Zölibat leichter als die ehrlichen Deutschen.
Ein Auszug aus Oskar Panizza, Das Liebeskonzil. Sie hören H2 Kultur, der Tag, Schuld ohne Sühne, die katholische Kirche und der Missbrauch, so die Überschrift unserer Sendung. Als Meilenstein im Rahmen der Aufarbeitung wertet der Vatikan den Kinderschutzgipfel in Rom letztes Jahr. Eine Bilanz und Rückblick darauf von Elisabeth Pongratz.
Zu Beginn des Kinderschutzgipfels im Februar 2019 gibt Papst Franziskus klar vor, was er erwartet.
Ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia.
Hören wir auf den Schrei der Kleinen, die nach Gerechtigkeit verlangen. Endlich sollten die Opfer sexueller Gewalt durch Priester, durch Ordensleute eine Stimme bekommen. Der Papst hatte die Bischöfe der ganzen Welt nach Rom geladen, um sich mit dem Missbrauch in der katholischen Kirche auseinanderzusetzen. Zum ersten Mal in der Geschichte. Schon Jahrzehnte zuvor waren Missbrauchsfälle ans Licht gekommen. In Kanada, den USA, Irland, Deutschland. Bei dem ersten Treffen dieser Art sollte es nun konkret werden. Das heilige Volk Gottes schaut auf uns und erwartet von uns nicht einfache, selbstverständliche Missbilligungen, sondern konkrete Maßnahmen, die wirksam umzusetzen sind. Es braucht Konkretheit.
Ci vuole concretezza.
Nach 4 Tagen Krisentreffen wurde einiges angekündigt, manches ist inzwischen umgesetzt. Zum Beispiel die Aufhebung des sogenannten päpstlichen Geheimnisses bei Missbrauchsfällen. Erstmals ist es möglich, Dossiers zu sexuellen Übergriffen, die in Archiven, in den Diözesen, in Orden oder im Vatikan unter Verschluss liegen, der weltlichen Justiz zu übergeben. Informanten, Opfer oder Zeugen können nicht mehr dazu verpflichtet werden, zu den Fakten zu schweigen. Was so selbstverständlich klingt, war für die Kirche ein großer Schritt. Der Papst setzt das um, was er Monate zuvor auf der Konferenz versprochen hatte. Vertreter der Betroffenen äußern sich im Dezember 2019 zufrieden. Bereits Jahre zuvor hatte der Papst eine Kommission zum Schutz des Kindes eingesetzt. Geistliche und Laien aus aller Welt beraten hier, machen Vorschläge. Auch sehr viele Frauen sind dabei, wie Miriam Weilens, die an der Universität Erfurt Kirchenrecht lehrt. Entscheidend sei, allen in der Kirche eine neue Sichtweise zu vermitteln. Dazu habe auch der Gipfel gedient. Die innere Haltung müsse verändert werden, so Weilens.
Ich glaube, die Haltung war, und deswegen auch das Problem, war sehr gerichtet auf, wir wollen den Ruf der Kirche schützen. Und deswegen sollte man darüber nicht reden. Also worüber man nicht redet, das existiert auch nicht. Und jetzt ist eigentlich der Punkt, nein, es geht nicht um den Ruf der Kirche. Ich kann den Ruf der Kirche gar nicht retten, wenn ich nicht den Schutz von Minderjährigen und von Personen, die in Abhängigkeitsbeziehungen zum Beispiel sind, wenn ich das nicht an vorderster Stelle habe.
Konkret haben die Bischofskonferenzen Leitlinien an die Hand bekommen, nach denen sie sich richten müssen. Sie werden unterschiedlich angewandt. Das müsste nun kontrolliert werden. Ein Handbuch zum Umgang mit Missbrauch, auch das war ein Wunsch des Gipfels. Im Juli hat der Vatikan ihn umgesetzt. Unter anderem fordert das sogenannte Vademecum dazu auf, Verdachtsfälle den staatlichen Stellen zu melden. Auch da unterscheiden sich die Länder. In Australien oder Irland gibt es eine Meldepflicht, in Deutschland hingegen nicht.
Die Kirche ist ja nicht losgelöst von der Gesellschaft. Und sie ist sowohl in der Art und Weise, wie die Gesellschaft mit dem Problem umgeht, ist das ungleichzeitig von einem Land zum anderen. Aber auch das Staatskirchenrechtsverhältnis ist anders. Und die staatliche Gesetze in Bezug auf Missbrauch.
Im Februar setzte der Vatikan nun die geforderte Taskforce ein, die den Bischofskonferenzen in aller Welt dabei helfen soll, die Leitlinien umzusetzen. Sie wendet sich vor allem an Länder, in denen die Ressourcen dazu fehlen. Beispielsweise wurde ein Anti-Missbrauchsexperte nach Mexiko entsandt, auf Bitten von dort. Denn die Gruppe kann erst dann aktiv werden, wenn sie angefragt wird. Selbst eingreifen kann sie nicht. Der Kampf gegen den Missbrauch, er hat erst begonnen.
Also die Erwartungen an den Kinderschutzgipfel waren hoch. Aus innerkirchlicher Perspektive war er ein Erfolg, aber er hatte eben auch eine Vorgeschichte. Denn Monate vor dem Gipfel war bekannt geworden, dass der amerikanische Kardinal Theodore McCarrick die Beichte gegen sexuelle Gegenleistungen abgenommen haben soll und im US-Bundesstaat New Jersey eine Art Sexring unterhielt. Weil auch Minderjährige betroffen waren, entließ der Papst den Erzbischof aus dem Kardinalsstand. Dann kamen die Anklageschriften und darin hieß es, viele im Vatikan hätten von der Lebensführung McCarrys gewusst. Vielleicht war es also eine Art Befreiungsschlag, dass Franziskus dann den Missbrauchsgipfel ankündigte. Im Organisationskomitee dieses Gipfels war Hans Zollner. Er ist Jesuitenpater, der päpstliche Kinderschutzbeauftragte und lehrt am Institut für Psychologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und entwickelt mit seinem Team Schulungsprogramme für Kirchenmitarbeiter zur Prävention sexueller Gewalt. Guten Abend, Herr Zollner.
Guten Tag, Frau Pierrot.
Die Frage ist, wie viel Wille ist da zur Aufklärung als erstem Schritt zur Änderung? Kritiker sagen, die Kirche gibt nur freiwillig zu, was sie zugeben muss und sie wird auch nur dann aktiv und leitet Reformen ein.
Ja, das ist über Jahre und Jahrzehnte so gewesen. Ich bemerke, dass das jetzt in einigen Teilen der Welt tatsächlich anders ist, dass es Bischofskonferenzen gibt, auch in Kontinenten, an die wir sonst nicht denken, nämlich Afrika oder Lateinamerika oder Asien, wo die Bischöfe aufgrund dieser Erfahrungen auch Schritte tun, die proaktiv sind und mit den jeweiligen staatlichen Behörden aktiv zusammenarbeiten. Aber es ist tatsächlich so, dass da über Jahre und Jahrzehnte eine Kultur vorherrschte, die dieses Vorgehen nicht befördert hat. Und darüber müssen wir reden und das müssen wir ändern.
Wie viel Reform will der Papst, wenn es um den Umgang mit sexueller Gewalt geht?
Er hat seit seinem Amtsantritt bei der ersten Audienz hat er dieses Thema auf seine Agenda gestellt und er hat die päpstliche Kinderschutzkommission 2014 eingerichtet, der ich angehöre. Er hat eine wegweisende Rede gehalten zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Internet und er hat, wie gesagt, im letzten Jahr 2019 zwei sehr wichtige Dokumente erlassen, die als Gesetz auch für die gesamte Weltkirche gelten. Er hat gezeigt, dass es für ihn sicherlich eines der wichtigsten Themen ist.
Stichwort Einwirken. Franziskus prangert immer wieder Machtgier und Karrierismus bei der Kurie an, spricht von böswilligem Widerstand, scheint mit seinen Kadern immer wieder aneinander zu geraten. Was, wenn der vatikanische Apparat den Reformbemühungen des Papstes nicht folgt?
Ja, das gilt nicht nur für den Vatikan, das gilt ja auch für die Ortsebene. Also wenn in einem Land eine Bischofskonferenz oder der jeweilige Bischof nicht folgen dem, was der Papst will, beziehungsweise was auch Gesetz ist, dann kann da im Gegensatz zu dem, was man landläufig glaubt, der Papst relativ wenig tun. Er hat aber zum Beispiel gestern Abend, wie Sie vermutlich gehört haben, einen Kardinal sozusagen zum Rücktritt aufgefordert. Da geht es offensichtlich nicht nach allem, was man so lesen kann, um sexuelles Fehlverhalten, sondern um finanzielles. Er hat da relativ wenig Durchgriffsmöglichkeiten, wenn es sich um einen der 5000 Bischöfe weltweit handelt. Aber wenn es zu Missverhalten kommt oder auch zu Verbrechen, dann agiert er offensichtlich auch, wie wir ja gerade gestern gesehen haben.
Franziskus selbst soll allerdings bis 2011 zum sexuellen Missbrauch geschwiegen haben. Als Leiter der argentinischen Bischofskonferenz 2018 in Chile bezichtigte er Missbrauchsopfer der Lüge. Das nahm er dann allerdings umgehend wieder zurück. Dennoch ist die Rolle des Papstes da nicht so ganz klar. Er sagt, er will transparent, dann sagt aber blumig, sexueller Missbrauch, da habe der Teufel der Kirche Schmutz ins Gesicht geworfen, was ja irgendwie so klingt, als sei das Problem gar nicht aus der Kirche heraus, sondern von außen irgendwie an sie herangetragen.
Der Papst selber hat zugegeben, dass er eine steile Lernkurve bei diesem Thema durchgemacht hat. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass er keine Ausnahme war. In 2011 war in Lateinamerika das Thema sexualisierte Gewalt in der Gesellschaft und in der Kirche kein Thema. Das ist heute anders, auch dank seiner Intervention. Ich glaube, dass er selber da keine Schwierigkeiten hätte zuzugeben, dass er Fehler gemacht hat. Das hat er auch öffentlich eingestanden. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass er auch ein Vorbild ist für andere Amtsträger. Außerdem hat er in 2018 gerade auf der Erfahrung dieses Mediensturms, den seine sehr unglückliche Äußerung ausgelöst hat, letztlich entschieden, dass dann in 2019, ein Jahr später, diese Antimissbrauchsgipfel stattfand im Vatikan. Und ich bin letztlich zufrieden mit dem Ergebnis dieses Gipfels, auch wenn es am Anfang unmittelbar danach nicht danach aussah.
Jetzt haben Sie eben den Fall des geschassten Bischofs erwähnt. Schauen wir nochmal auf den Beginn der Sendung. Wir haben eingangs mit Bischof Ackermann gesprochen. Er rechnet nicht unbedingt mit Rücktritten derjenigen, bei denen sich der Verdacht erhärtet. Sie könnten kriminelle Handlungen verdeckt oder vertuscht haben. Sie sind da anderer Ansicht.
Ja, ich glaube, dass wir keine andere Wahl haben und keine andere Wahl haben sollten. Wer sich schuldig gemacht hat, wer Dinge behindert hat oder wer sie nicht so vorangetrieben hat in der Aufklärung und in der Strafverfolgung, wie es hätte sein müssen, der, glaube ich, muss Konsequenzen ziehen bis hin zum Rücktritt.
Was denken Sie, woran fehlt es jetzt noch in der katholischen Kirche? Sie haben einige Fortschritte angesprochen, haben von Bewegung gesprochen. Was bräuchte die Kirche jetzt?
Ich glaube, dass es bei diesem Thema für die Kirche und das kann ich auch für die Gesellschaft insgesamt sagen, nach meinen Gesprächen auch mit Politikern und mit Verbandsfunktionären in Berlin und auch in den letzten Wochen. Es fehlt daran, dass man sich dieses Themas wirklich so annimmt, dass es zu einem Herzensanliegen wird. Wir haben alle möglichen Gesetze. Die Justizministerin hat für Deutschland jetzt ein neues Gesetz vorgelegt, wo man höre und staune zum ersten Mal von einem Verbrechen gesprochen wird und nicht nur von einem Vergehen, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Also soweit sind wir in Deutschland noch nicht, weil das Gesetz ja noch gar nicht verabschiedet ist. Aber was in der Kirche auch ein Problem ist, genauso wie in der Gesellschaft, dass man dieses Thema nicht von sich wegschiebt, wo wir uns Gedanken machen müssen, was neben den gesetzlichen Verschärfungen auch eine Mentalitäts- und Einstellungsänderung bringen wird. Und es geht nur darum, dass ich das wirklich auch verstehe, was es auslöst und an mich heranlasse, welche Konsequenzen Missbrauch für Kinder, Jugendliche oder auch schutzbefohlene Erwachsene hat. Das ist so gravierend, das ist so schwerwiegend oft, dass ich alles tun muss, damit das nicht geschieht, weder im kirchlichen Kontext noch in der Gesellschaft. Und das ist genau die Frage, wie kommen wir dazu, dass wir uns dieses Themas auch in der Kirche aktiv und dauerhaft und nachhaltig stellen.
Hans Zollner, er ist Jesuitenpater, Mitglied der päpstlichen Kinderschutzkommission und lehrt am Institut für Psychologie an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vom Kaplan bis zum Kardinal, das System Kirche hat sich schuldig gemacht durch Täterschaft, durch Mitwissen, Verdecken oder Ignorieren. Freiwillig gestanden hat offenbar so gut wie kein Geistlicher von sich aus. Ältere, ehemalige Bischöfe, die gewissermaßen nichts mehr zu verlieren hatten, haben gesagt, ich habe schwere Schuld auf mich geladen, weil ich wegschaute. Der frühere Limburger Bischof Kamphaus zum Beispiel hat das getan. Bei vielen Betroffenen ist inzwischen Hoffnung der Verbitterung gewichen. Aber immerhin scheint die Kirche, die deutsche Kirche, wie auch Rom allmählich zu begreifen, dass es keinen Schlussstrich geben kann. Das war H2 Kultur, der Tag. Schuld ohne Sühne, die katholische Kirche und der Missbrauch. Mitgewirkt am Tag haben diese Woche Reinhard Axelt, Angela Fitsch, Tamara Marschalkowski, Dorothea Schuler und Ulrich Sonnenschein. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.